Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Peter Gediermeier.
Schön, dass Sie wieder reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shortheim. Ich küstenschnacke heute über das Atlantis von Schleswig-Holstein, einer legendären Stadt, die vor Jahrhunderten im Meer versunken ist. Auf den Spuren von Rungholt wandere ich mit einer zertifizierten Nationalpark-Wattführerin, Nationalpark-Vogelführerin und Gästeführerin durch den Schlick und hoffentlich auch wieder zurück. Moin, Christine Detlefsen.
Moin, Peter.
Also, wir sind heute noch mehr als sonst serviceorientiert für euch Zuhörenden und leiten euch Schritt für Schritt ins Watt. Ob Urlaubende oder Einheimische, zuerst geht man mal zum Beispiel auf deine bzw. eure Homepage watt-wandern.de. Ja, und dort sieht man, dass ihr ganz unterschiedliche Führungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden anbietet. Moment mal, Schwierigkeitsgrade, ist hier im Norden nicht alles gleich flach?
Nein, das ist es nicht. Es ist nicht alles gleich flach bei uns. Und wir haben, wenn du die langen Strecken nimmst zu den Inseln oder zu den Halligen und zum Beispiel auch nach Rungholt, das Watt ist dort sehr unterschiedlich. Zum Teil ist es fest, dann sinkt man aber auch wiederum relativ weit ein. Das ist schlickig und es sind auf dem Weg manchmal auch Priele, wo man aufpassen muss, dass man die immer rechtzeitig durchquert, bevor die Flut wiederkommt. Und dann haben wir, das sind die langen Touren, die ein bisschen Herausforderung, vor allem Rungholt. Und die kurzen Touren, das ist meistens eine kurze Strecke mit viel Wissensvermittlung. Oder auch Salzwiesenführung, die dann auch mit einer Watterkundung anfangen. Also ist für jeden etwas dabei.
Wie lange ist denn die kürzeste Führung und wie lange dauert denn eure längste Wanderung?
Die kürzeste Führung, das ist die Watterkundung, das ist immer so 1,5 bis 2 Stunden. Und die längste Führung ist zur Hallig Südfall, liegt in der Zone 1. Die dauert ungefähr 6 Stunden. Und die Route, die ein bisschen herausfordernd ist, das ist die nach Rungholt.
Ah, dazu kommen wir gleich. Aber sag mal, was ist denn die Zone 1?
Zone 1 liegt im Nationalpark. Das ist eine, ja, Südfall ist eine besondere Hallig, ist eine Hochburg für Vögel, eine reine Oase. Und Gebiete, die in der Zone 1 liegen, sind empfindlich gegen Störungen. Und deswegen muss man da schön aufpassen und wir unterliegen als wir beiden, also meine Tochter und ich als Wattführer, eben nochmal anderen Richtlinien, sodass eben der Naturschutz oder der Schutz der Natur da wirklich gewährleistet ist.
Wer darf denn grundsätzlich überhaupt alles ins Watt mit euch?
Mit uns darf jeder ins Watt, jeder, der Lust hat. Wir kriegen auch jeden ins Watt, notfalls mit Wattrollstühlen. Auch das funktioniert. Voraussetzungen müssen natürlich auch gebracht werden. Und zwar ist es, wenn jemand herzkrank ist oder Kreislaufschwierigkeiten hat, dann sollte man sich vorher kennenlernen, vielleicht erst eine kurze Watterkundung und dann nachher auf eine große ausweiten, wenn Sie es gerne möchten. Und ansonsten geht eigentlich alles. Wenn so die Voraussetzungen da sind, dass beim Diabetes, dass jemand seine Tabletten hat und dies und jenes. Und vor allem wichtig ist, dass man uns vorher in Kenntnis setzt. Auch nach neuen Hüften, neuen Knien wäre das immer gut.
Wie sieht es denn bei Kindern und Jugendlichen aus? Wie alt sollte man denn ungefähr sein?
Das wirst du kaum glauben, aber so am anstrengendsten sind die langen Touren für die 14-, 15-, 16-Jährigen. Und die alten Leute schaffen die Touren gut oder Älteren oder Best Ager und Jüngere natürlich auch. Aber wir haben, nehmen für die langen Touren, nehmen wir Kinder ab 5 Jahre mit. Die schaffen das besser wie die 14-, 15-, 16-Jährigen. Und wir haben auch schon eine 3-Jährige gehabt, die knackfit war.
Ja, sensationell. So, und jetzt kommt natürlich die wichtigste Fragenkette. Was nehmen wir mit? Was zieht man an? Und wie bereitet man sich vor, wenn man ins Watt geht? Also, wir sind zu Hause und sollen uns für eine Wattführung, eine Wattwanderung mit dir oder deiner Tochter vorbereiten. Was ziehen wir denn jetzt an?
Wir sagen immer Zwiebellook, dass man immer was anziehen kann, ausziehen kann. Man muss immer bedenken, auch wenn man hier auf dem Festland im T-Shirt läuft, draußen ist es quasi eine Klamotte kühler. Also immer vor allem etwas Winddichtes. Halstuch ist schön. Wichtig ist ein Sonnenschutz, sowohl Creme als auch Käppi. Und wir haben jetzt ab und zu doch, dass wir in einigen Bereichen mehr Muscheln haben. Dann empfiehlt es sich für einen Teil der Strecke zum Beispiel Beach Socks oder sowas mitzunehmen.
Du hast gerade von Sonnenschutz gesprochen, also da lohnt sich schon 50 plus, oder?
Auf jeden Fall, da lohnt sich 50 plus. Und wir fragen es immer wieder ab, bevor wir losgehen, ob sich alle eingecremt haben. Und wenn Hunde mit sind.
Aufgepasst, Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, das ist nämlich auch eine tolle Nachricht, genau.
Ja, wir nehmen explizit gerne Hunde mit, auch die Besitzer natürlich. Wir machen es immer so, dass auf der linken Seite laufen die ganzen Hunde. Wir sind selber Hundehalter, meine Tochter und ich. In der Mitte laufen die, die keine Angst haben, und rechts laufen die, die Angst oder Respekt vor Hunden haben. Und auf dem Rückweg läuft immer alles durcheinander. Also da haben sich alle kennengelernt, alle Ängste sind verschwunden. Aber auf die Hunde zurück und Vorsichtsmaßnahmen. Wenn wir jetzt warmes Wetter haben, viel Sonne, wenig Wind, dann wird es anstrengend oft für die Hunde. Denn wenn man sich selber mal ins Watt stellt, die Hand nach oben nimmt und mal guckt, wie viel Wind da ist, und dann mit der Hand kurz über den Wattboden geht, also sag mal Kopfhöhe des Hundes, merkt man, da ist kaum noch Wind, und die haben eine sehr, sehr starke Reflexion. Sodass wir also, wenn es nicht geht mit Hunden oder wir da unsere nicht mitnehmen, sagen sie es auch den Hundebesitzern, die sich mit Hund angemeldet haben.
Nimmt man was zu trinken und was zu essen mit?
Zu trinken immer und vielleicht auch mal so ein Snack oder ein bisschen Traubenzucker. Traubenzucker haben wir notfalls auch, aber so ein bisschen Wegziehung ist schon ganz gut. Bei den kurzen Touren braucht man das eigentlich nicht unbedingt. Auf Südfall kann man was essen, da ist auch eine Pause, da kann man also eine gute Mahlzeit dann auch nehmen. Aber Rungholt muss man sich auf jeden Fall was mitnehmen. Da haben wir auch keine Pause.
Und was nimmt man jetzt grundsätzlich mit rein ins Watt? Ein Rucksack, die Jutetasche, ein Rollkoffer?
Ich würde immer einen Rucksack nehmen. Und eben, wenn es Regen gibt, vielleicht auch ein bisschen Regenzeug. Aber das kann man ja vom Regenradar sagen. Und sollte das Wetter zu schlecht werden, also zu viel Wind oder zu viel Wasser, dann sagen wir am Abend vorher allen ab.
Da sind wir schon bei den Gefahren, wenn man ins Watt geht. Was sind denn das für Gefahren da draußen, wenn man mit euch unterwegs ist?
Es ist so, dass wir ganz genau aufpassen, wie die Wetterlage ist. Also Regen ist nicht schlimm, das ist ja nicht lebensgefährlich. Aber wir gucken immer danach, ob irgendwelche Gewitterfronten kommen. Und da können wir ganz genau nachsehen. Wir haben hier verschiedene Seiten, auf denen es möglich ist. Dann ist die Wasserstände sind so ein Punkt. Wir können manchmal sehr viel Wasser haben. Wir hatten gestern zum Beispiel auch so hohe Wasserstände, dass nichts ging. Und Seenebeln, da achten wir auch drauf. Seenebeln ist auch lebensgefährlich im Watt, wenn man da ohne Kompass ist, genauso wie Gewitter. Das ist lebensgefährlich. Dann brechen wir auch eine Wanderung ab. Beziehungsweise laufen dann weiter, je nachdem, wo wir gerade sind. Aber es ist immer so diese Ist-Geschichte, wie ist es, wie kann es gleich werden. Und was wir grundsätzlich machen, ist, dass wir bei den langen Touren für den Rückweg immer einen Zeitpuffer haben. Dreiviertelstunde, Stunde. Wir wissen ja immer, wann wir wieder am Deich sein müssen und rechnen einfach ein bisschen früher. Und das ist wichtig, weil wir immer auf dem Rückweg vor dem Wasser herlaufen. Es kann mal deutlich schneller kommen und es steht nirgends. Man muss es einfach erkennen. Deswegen gucken wir Wattführer auch immer viel am Horizont und in die Luft und nicht so viel nach unten.
Und was ich da raushöre, ist alleine raus ins Watt, das ist wirklich gar keine gute Idee, ne?
Das sollte man gar nicht machen. Was immer wieder passiert ist, gerade nach den schlechten Tagen, wo viel Wind war, am nächsten Tag ein super Sommertag, richtig mit allem drum und dran. Auch vielleicht nicht so viel Wind, aber fast dann sind die Wasserstände höher als normal, weil das Wasser einfach noch nachdrückt von dem Wind am Tag vorher.
Das merken wir uns einfach mal. Aber jetzt losmarschiert. Ich habe ja meinen lieben Grün gelesen, Achtung Kultur. Heute bin ich über Rungholt gefahren. Die Stadt ging unter vor 500 Jahren. Noch schlagen die Wellen da wild und empört wie damals, als sie die Marschen zerstört. Die Maschine des Dampfers schüttert und stöhnte. Aus den Wassern rief es unheimlich und tönte. Trotz Blanke Hans. Also ich entscheide mich für eure Tour zur versunkenen Stadt Rungholt, die knapp 5 Stunden geht, um die 14 Kilometer Laufdistanz umfasst und tatsächlich, das ist gerade schon erwähnt, zu einer eurer schwierigeren Routen gehört. Warum denn eigentlich?
Sie ist schwieriger, weil wir verschiedene Wattarten durchlaufen. Wir laufen einmal über das Mischwatt, das ist relativ fest. Dann laufen wir durch Schlickwatt, das ist also das Watt, was sich frisch abgesetzt hat und noch sehr weich ist. Und wir gehen auch durch Priele und wir gehen auch über Muschelbänke. Und was man nicht unterschätzen darf, wir haben keine Pause. Wir haben im Watt keine Sitzpause, da ist keine Sitzgelegenheit und auch keine Pause, dass man ja, sich ausruhen kann. Wir stehen denn zwar und ich erzähle was, aber es ist nicht das Ausruhen in dem Sinne. Und der Rückweg fällt den meisten Leuten doch schon schwer. Es ist eine lange Strecke. Es sind auch 14, 15 Kilometer. Aber in den Zeiten, wo wir laufen, wollen wir den Leuten natürlich auch gerne gönnen, einfach diese Stille und diese Weite zu genießen. Das hat man ja sonst nirgends. Sonst hat man irgendwo Bäume, Häuser oder man hört Menschen, aber da draußen ist nichts. Und das ist einfach auch Balsam für die Seele und das sollen die natürlich auch genießen.
Dann komprimieren wir mal doch dein Wissen. Was ist bzw. war denn überhaupt Rungholt?
Rungholt galt lange als Sage, dass es das überhaupt nicht gegeben hat. Und Andreas Busch, ein Nordstrander Bauer, ich komme ja auch von Nordstrand, der hat sich damit befasst und ist dann viel nach Rungholt gelaufen, hat dort die Gräfin Reventlow auf Südfall getroffen. Und auch ihr Neffe Vincent, der hat sich auch für Rungholt interessiert. Und er hat eigentlich die ersten Aufzeichnungen gemacht. Er ist dann immer rausgelaufen und hat dann Warften, er hat 28 Warften gefunden und einen Haufen Brunnen und hat das alles mit einem Kompass dann eingemessen. Ja, und das versucht dann so weiterzuentwickeln und das war schon spannend. Und das waren eigentlich die ersten Belege und dann, dass es Rungholt wirklich gab als Handelssiedlung. Viele sagen Stadt, aber da wehre ich mich ein bisschen gegen. Und dann sind nachher die Beweise gefunden worden, ein Testament in Hamburg und auch ein Siegel in Hamburg. Und das war dann nun richtig klar, dass es Rungholt wirklich gegeben hat.
Und die Küste sah ja vor ein paar hundert Jahren ganz anders aus. Deswegen ist ja Rungholt auch versunken. Das muss man überhaupt erstmal klar haben. Man muss sich so eine Karte vorstellen, dass es ja Schleswig-Holstein natürlich schon irgendwie gab, aber im Westen ganz anders aussah.
Also ich mache es bei meinen Gruppen immer so, dass ich denen gerne eine Karte zeige, damit sie das wirklich so vor Augen haben. Die meisten Leute, die nach Schleswig-Holstein kommen, gucken sich das auf der Karte an. Dann haben die Schleswig-Holstein, Nordsee und dann kommt Nordfriesland und dann kommen die Inseln und Halligen. Und dieser ganze Bereich ist Festland gewesen, sogenannte Utlande. Bei der ersten großen Sturmflut ist dann schon sehr viel Land weggenommen worden, unter anderem auch Rungholt.
Und wann war denn das?
1362 war die erste große Manndränke. Man spricht immer nur von der ersten und zweiten großen Manndränke. Und zwar aus dem Grunde, weil das die Sturmfluten waren, wo am meisten Land mit weggenommen worden ist.
Wie viele Leute mussten da ihr Leben lassen?
Also mit den Zählen war das damals bestimmt schwierig, aber man denkt, so 7600 sind damals gestorben bei der ersten. Was man nicht vergessen darf, ist, dass viele an den Folgen auch gestorben sind. Also nicht alle ertrunken. Sind verhungert, verdurstet, wenn nichts mehr da war. Oder eben auch, die waren ja kalt, das war im Winter. Die haben Lungenentzündung bekommen, sind daran gestorben. Diese ganzen Dinge darf man auch nicht vergessen, dass einfach die Folgen auch gravierend waren.
Jetzt verbindet man ja in der Volkstradition Nordfrieslands die Erinnerung an Rungholt, an Reichtum, an Wohlstand. Es war ja ein bedeutender Handelsplatz damals. Wie muss man sich denn das vorstellen?
Die haben eine gute Lage gehabt, ziemlich dicht zur tiefen Nordsee. Und sie haben Handelsgüter, sie hatten das Salz, mit dem sie handeln konnten. Das Salz war damals wirklich begehrt. Und dann bekamen sie nachher sehr viel Handelsfreiheit durch die dänischen Könige, weil die nämlich auch wussten, da wo viel gehandelt wird, können wir hohe Steuern erheben. Und der dänische König damals, da tauchte Rungholt eben auch auf, in dem dänischen Steuerbuch, königlichen Steuerbuch von 1231. Da war Rungholt ganz oben aufgeführt, weil die eben so hohe Steuern auch zahlen mussten. Und deswegen haben die Dänenkönige das natürlich alles vereinfacht, dass die weit Handel treiben konnten. Siebenbürgen, Spanien, also wirklich weit, weit, weit. Portugal, nachdem der eine Dänenkönig dann eine portugiesische Frau geheiratet hat. Und die sind zu großem Reichtum gekommen. Und heute sagt man, zu viel Reichtum bringt einen zu Fall. Da ist das vielleicht auch so gewesen. Aber ich denke nicht dadurch.
Sondern?
Die haben ja Salz gewonnen. Das heißt, die haben innerhalb stark entwässert. Im Nachhinein weiß man das. Also Rungholt, wenn man sich jetzt anguckt, wo Rungholt gelegen hat, also nach der ersten großen Sturmflut, ist das ja quasi unter diesem Hufeisen von der Insel Strand, die damals übrig blieb. Man weiß, dass durch die Eiszeiten da lockere Sedimente hingespült worden sind. Und die sind bei dieser Sturmflut quasi ausgespült, ausgekolbt, sagt man. Ach, das war alles ungünstig. Weißt du, die hatten eine Pestepidemie. Da waren 1351 war eine Pestepidemie. Dann hat ein dänischer König wollte Steuern eintreiben und hat dafür ein paar Leute köpfen lassen. Ist natürlich unklug. Man soll ja die Kuh nicht schlachten, die man melken will. Und all solche Dinge waren da und es war eben auch eine Kaltzeit. Kaltzeit heißt nicht so gute Ernten, schlechter Zustand von Mensch und Tier. Das kam einfach dann alles zusammen. Deiche waren nicht so hoch, die waren nur ungefähr 2 Meter hoch, die warften etwa 3. Und dann eben der Sturm aus der richtigen Ecke hat sie dann doch, ja, hat ihn zugesetzt.
Wenn wir jetzt mit dir im Watt wandern nach Rungholt, dann siehst du ja womöglicherweise andere Sachen als wir. Klar, weil du gehst die Strecke öfter. Was kann man denn noch alles sehen von damals?
Also ich laufe, klar, erstmal ein paar Kilometer so, damit wir da hinkommen. Dann komme ich in einen Bereich, wo man leichter mal Scherben findet. Je nachdem, wie es nun gerade ist. Manchmal ist es freigespült, manchmal ist es nicht freigespült. Manchmal findet man ganz viel, manchmal findet man auch gar nichts. Aber an diesen kleinen Scherben kann man schon sehr viel sehen. Aus welcher Zeit die sind, das sieht man dann an der Lasur oder ob überhaupt eine Lasur da ist. Dann kommt es oft aus 2 alten Töpfereien hier in Husum, die damals bestanden haben. Oder die Leute haben es selbst getöpfert. Sieht man dann an Fingerabdrücken. Dann laufen wir nachher weiter zum Fuleschlot. Das ist die Fahrrinne hinten. Da kann man sehr schön die Drainagegräben sehen, die man gegraben hat, damit das Wasser von den Feldern abläuft. Mal hat man Glück, dann sieht man ein paar. Manchmal sieht man auch nur kleine Stücke. Ich war das eine Mal da, wir haben 27 gesehen und meine Kollegin sollte ein paar Tage später los, die auch dorthin läuft. Da war alles wieder zugeschlägt.
Das kann eben auch passieren, ne?
Das kann alles
passieren. Der Schlick lebt und vergräbt das wieder und manchmal spuckt das auch wieder aus.
Ja.
Nehmt ihr die Sachen dann mit oder darf man die mitnehmen oder wie ist das geregelt?
Nee, wir dürfen das nicht mitnehmen, die großen, also größere Sachen nicht. Das muss dann genau dokumentiert werden. Problem ist ja eben, ob man es dann wiederfindet, aber mit Handy kann man ja heute nun schon sehr viel machen. Und sodass es auch wiedergefunden werden kann. So kleine Stücke, also wirklich so kleine Scherben, lasse ich den Leuten gerne, weil das ein Erinnerungsstück ist, aber auch die Wertschätzung an die Zeit damals und auch an das Überleben der Zeit. Und ich versuche, die Leute, bevor wir dort ankommen, in diese Zeit zu versetzen, die Zeit der Hanse, wie die gelebt haben, also mit Jute bekleidet, also einfach bekleidet, was man als Nahrung hatte, einfach, damit sie diesen Sprung von der heutigen Zeit ins Mittelalter so ein bisschen schaffen und auch das Denken ein bisschen kriegen, wie man damals gedacht hat.
Ein einziger Schrei, die Stadt ist versunken und Hunderttausende sind ertrunken. Wo gestern noch Lärm und lustiger Tisch, schwamm andern Tags der dumme Fisch. Heut bin ich über Rungholt gefahren, die Stadt ging unter vor 500 Jahren. Trutz, Blanke Hans? Wir feiern ein Jubiläum, 40 Jahre Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Du hast das gerade schon so wahnsinnig schön erzählt. Es ist eine einzigartige, eine dynamische Landschaft, die sich ständig verändert. Aber siehst du denn, die du ja fast täglich da irgendwo rumwanderst und siehst und machst und tust, siehst du denn auch eine Veränderung in den letzten Jahren oder Jahrzehnten? Was ist anders geworden?
Die Veränderungen sind auf jeden Fall da. Und es ist ein großes Glück, dass wir den Nationalpark Wattenmeer haben und dass er schon so alt ist. Das ist schon ganz besonders. Und die Veränderungen sind natürlich da. Wir haben die im Watt sind die sichtbar. Die sind alleine von der Wasserhöhe sichtbar. Gut, ich bin ja auch schon ziemlich lange dabei. Man sieht das an den Bewohnern, am Vogelzug sieht man das. Es fängt an, dass hier ganz andere Vögel inzwischen bei uns brüten. Stelzenläufer hat dieses Jahr zum ersten Mal hier oben gebrütet. Und also was. Und die ganzen, auch die Fische verändern sich. Man sieht es, das Ganze ist wirklich absolut im Wandel. Und dadurch, dass wir eben Nationalpark sind, wird das Ganze mehr beachtet. Es wird auch wissenschaftlich belegt und das ist natürlich gut.
Und gab es auch mal so richtig ein krasses Erlebnis, wo du gedacht hast, oh, das wird jetzt eine enge Kiste?
Ich habe ein einziges Mal Angst gehabt im Watt. Und zwar fingen die großen Ferien an, Schulferien, meine Kinder 4 und 6. Wir wollten nach Südfall und wollten da ein paar Wochen bleiben. Ich hatte meinen großen Rucksack mit, hatte meinen Hund mit. Und dann kam, als wir genau in der Mitte waren, kam ein Gewitter wirklich angeschossen.
Und aus dem Nichts,
oder? Aus dem Nichts. Das blitzte und donnerte. Das ist ja nun auch schon lange, lange her. Da gab es ja noch keine Handys und sowas. Und das hat uns gejagt. Meinen Kindern habe ich klar gemacht, es geht um alles. Meine Tochter mit 6 hat es verstanden, mein Sohn wohl auch, aber Dem habe ich letztendlich die Mettwurst in die Hand gegeben, habe gesagt, du musst jetzt sehen, dass du musst unseren Hund retten. Da müssen wir hin. Der Kleine ist geflitzt. Mein Ziel war eigentlich, die Muschelbank zu erreichen, dass wir uns da hinlegen können, damit wir eben nicht mehr hoch sind. Und als wir da waren, zack, ging das Gewitter wieder weg. Und war auch so schnell weg, wie es gekommen war. Meine Angst ist einfach nur gewesen, dass es mich als höchsten Punkt trifft. Und ja, meine Kinder dann bleiben. Es hätte auch keinen Sinn gehabt, sich ins Watt zu hocken, was man sonst schon macht bei Gewitter, weil wir waren immer noch ein Stückchen davor. Wir hatten immer noch die Chance, es zu schaffen. Und ja, das hat mir lange in den Knochen gesessen. Diese Verantwortung, die man hat und irgendwo auch diese Aussichtslosigkeit. Wenn du da in dieser großen, großen Weite alleine bist und du hast Verantwortung für zwei so kleine Stöpsel.
Und diese Verantwortung trägst du ja jetzt auch weiter mit den Menschen, die du ins Watt bringst. Und sie sind bisher alle wieder zurückgekommen. Und ich mit deinen tollen Geschichten bin jetzt auch wieder am Festland. Und wer jetzt mehr will, der kann nochmal nachschauen auf nationalpark-wattenmeer.de oder einfach auf nordseetourismus.de. Dort gibt es auch ganz viele Informationen rund um das Wattenmeer und was man dort alles so erleben kann. Zum Ende unseres Gesprächs kommen wir traditionell zur Rubrik Shorttime Shorts mit der Bitte um kurze Antworten. Bist du bereit, Christine?
Ja.
Also, wir vom Küstenschnack sponsern dir eine Zeitreise zurück nach Rungholt. Du darfst aber nur mit einem Menschen dich dann dort treffen und unterhalten. Wen würdest du denn von damals dort treffen wollen und ausquetschen?
Ich glaube, dann würde ich einen Hafenmeister treffen wollen.
Und warum?
Weil er mir am meisten erzählen kann, was gekommen ist, was weggegangen ist. Und die haben immer auch einen sehr guten Einblick in die Gemeinden gehabt.
Ich rede mal mit unseren Leuten, ob wir dir das möglich machen können. Ja, du hast uns jetzt viel über das Wattwandern erzählt und was, glaube ich, rübergekommen ist, es ist ein einzigartiger Rausch der Sinne. Wenn du deinen Gästen drei bleibenden Erinnerungen und oder Gedanken mitgeben dürftest, welche drei wären das denn?
Die Weite genießen, die Weite ganz bewusst genießen, diesen weiten, weiten Horizont, gerade bei den Sonnenuntergängen, die Sonne fällt wirklich hinten die Scheibe runter, dann aber die Stille auch genießen, und zwar die Stille, insofern, dass es keinerlei Menschengeräusche gibt. Und ja, und einfach die Seele baumeln lassen. Dort kann man die Seele baumeln lassen, da draußen.
Was für ein Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Christine Detlefsen.
Gerne, Peter.
Noch mehr Wattenmeer und norddeutsche Mythen und Sagen gefällig? Dann empfehle ich selbstverständlich neben den anderen 73 Episoden unseres Küstenschnacks besonders die 2., 26. und 49. Folge. Viel Spaß beim Eintauchen in all unsere Geschichten. Wer keine Episode verpassen möchte, der abonniert einfach unsere Serie. Frische Folgen gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und über ein Like freut sich das ganze Team. Beim nächsten Mal wird's grün, denn dann geht's raus aus dem Watt und rein in den Wald. Auch schön. Tschüss aus Sönnebüll.
Tschüss.
Das war eine neue Folge von Shorttime, der Küstenschnack. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.